Liebe Gemeinde, schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Buch Prediger. Wir wollen fortfahren, dieses Buch auszulegen und betrachten heute gemeinsam die Verse 7 bis 12 aus dem 6. Kapitel. Prediger Kapitel 6, die Verse 7 bis 12. Hört das Wort des Herrn. Alle Mühe des Menschen ist für seinen Mund, und dennoch wird seine Begierde nicht gestillt. Denn was hat der Weise vor dem Toren voraus, was der Arme, der vor den Lebenden zu wandeln versteht? Besser das Anschauen der Augen als das Umherschweifen der Begierde. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Was entsteht, schon längst war sein Name genannt, und es ist bekannt, was ein Mensch sein wird, und er kann nicht mit dem rechten, der stärker ist als er. Dennoch gibt es viele Worte, die die Eitelkeit mehren. Welchen Nutzen hat der Mensch davon? Denn wer weiß, was dem Menschen gut ist im Leben? Die Zahl der Tage seines eitlen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt. Denn wer kann dem Menschen kundtun, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Amen. Der römische Kaiser Nero, der circa um 60 nach Christus regierte, war einer der grausamsten Kaiser, den Rom je gesehen hat. Über ihn wird gesagt, dass er besessen war nach Macht, nach Ruhm und nach sinnlichen Exzessen. Und diese Begierden, die trieben Nero so weit, seine eigene Ehefrau umzubringen, misstrauisch zu sein und tyrannisch zu herrschen. Diese Begierden führten schließlich dazu, dass Nero die Kontrolle vollständig verlor, dass er seine Regierung verloren hat und dass sie zusammengebrochen ist und dass er sich selbst am Ende umbrachte. Kurz gesagt, all das Leid, das Nero über sich selbst, über seine Familie und über das Volk, über das er regierte, gebracht hat, entstammten aus seinen Begierden. Aus seinen fleischlichen Lüsten, aus den Verlangen seines Inneren kamen all diese leidvollen Dinge in seinem Leben, im Leben der Familie und im Leben des Volkes. Dies zeigt uns, wie stark, wie zerstörerisch, wie gefährlich und wie grausam menschliche Begierden, menschliche Gelüste sein können. Nun, auch wenn dies ein krasses Beispiel von Nero ist, was man übrigens in den meisten großen Herrschern sehen kann, spiegelt es doch wieder, was in jedem von uns schlummert. In dir und in mir schlummert all das, was auch in Nero geschlummert hat. Begierden, Verlangen, Gier aus unserem Fleisch heraus. Und das führt oft dazu, dass wir uns selbst, andere, unsere Familie, in der Gemeinde Menschen, in der Arbeit Leute Schaden zufügen aufgrund unserer Begierden. Denn wir alle werden durch Begierden getrieben, die uns selbst und andere schaden. Und daher ist es absolut zentral und wichtig für dich und mich zu verstehen, was Begierden eigentlich sind, damit wir dadurch lernen, unsere Begierden zu kontrollieren. Denn je mehr wir erkennen, wo unsere Begierden liegen, umso mehr sind wir in der Lage, diese Begierden auch zu kontrollieren. Und genau dazu soll diese Predigt heute einen kleinen Beitrag leisten. Denn Salomo will uns in dem vorliegenden Abschnitt zwei zentrale Wahrheiten lehren. Zum einen will Salomo uns in diesem Abschnitt aufzeigen, woher unsere Begierden kommen und wie wir mit unseren Begierden umgehen sollen. Als zweites will Salomo uns aufzeigen, dass der Mensch nur ein Geschöpf ist und dass er die Wege seines Schöpfers, der stärker ist als er, nicht immer verstehen kann, aber trotzdem akzeptieren soll. Kurz gesagt, Salomo will uns hier zum einen lehren, unsere Begierden zu kontrollieren und zum anderen Gottes Wege zu akzeptieren. Das sind die zwei Wahrheiten, die Salomo uns mit diesem Abschnitt auf den Weg geben will. Und auf diese beiden grundlegenden Punkte möchte ich nun eingehen. Erstens, lerne, deine Begierden zu kontrollieren, und zweitens, lerne, Gottes Wege zu akzeptieren. Schaut, ich denke, dass viele unserer Probleme im Leben daher kommen, dass wir diese beiden Wahrheiten nicht gut genug kennen und beherzigen. Wir haben nicht gelernt, unsere Begierden zu kontrollieren, wodurch Streit und Schaden in unserem Leben steht. Und auf der anderen Seite sind wir oft unzufrieden über den Stand, in dem wir uns befinden. Mit anderen Worten, wir sind unzufrieden mit den Wegen Gottes in unserem Leben Wir haben nicht gelernt, die Wege Gottes für unser Leben zu akzeptieren und deswegen ist so viel Unzufriedenheit in unserem Leben. Doch je mehr wir lernen, unsere Begierden zu kontrollieren und je mehr wir lernen, die Wege Gottes zu akzeptieren, umso leichter wird es uns in unserem Leben fallen. Wir selbst sind es oft, die uns das Leben schwer machen. Aber wenn wir diese beiden Wahrheiten etwas mehr verstehen und beherzigen, wird es ein wenig leichter sein in unserem Leben. So lasst uns zum ersten Punkt kommen. Erstens, lerne deine Begierden zu kontrollieren, die Verse 7 bis 9. In Vers 7 heißt es, alle Mühe des Menschen ist für seinen Mund und dennoch wird seine Begierde nicht gestillt. Diese Verse, die Verse 7 bis 9, sind eng mit dem vorherigen Abschnitt verbunden, den wir letzten Sonntag betrachtet haben. In der letzten Predigt haben wir die Verse aus Kapitel 5, Vers 9 bis 6, Vers 6 betrachtet und gelernt, wie wir mit unserem Besitz und mit unserem Reichtum umgehen sollen. Und dabei lernten wir, dass unser Besitz im Grunde genommen wertlos und vergänglich ist. Gleichzeitig durften wir lernen, dass all diese Dinge von Gott gegeben sind und dass er uns befähigt, diese Dinge auch zu genießen. Und nun fasst Salomo hier in den Versen 7 bis 9 die Grundhaltung des Menschen in Bezug auf seinen Besitz und auf sein Reichtum zusammen. Und das, was den Menschen antreibt, Besitz und Reichtum anzuhäufen, ist seine Begierde. Sein Verlangen nach mehr. Zweimal spricht Salomo in diesem Abschnitt von der Begierde, einmal in Vers 7 und einmal in Vers 9. Und das hebräische Wort für Begierde, das hier verwendet wird, bedeutet wörtlich Seele. Man kann es aber auch mit Gier oder Begierde übersetzen. Eine Begierde ist ein intensives Verlangen, ein starkes Bedürfnis, ein starker Drang nach einer bestimmten Sache, die man nicht besitzt und die man meistens auch nicht haben kann. Es ist ein starker Drang, ein Verlangen nach einer Sache, die du nicht besitzt. Und von solch einer Begierde spricht Salomo in unserem Text und zeigt uns auf, dass unsere menschlichen Begierden uns niemals stillen können. Beziehungsweise, dass diese Begierden niemals gestillt werden können. Daher will er uns aufzeigen, dass es wichtig ist, dass wir lernen, unsere Begierden zu kontrollieren. Wenn dein Verlangen, das du hast, nicht gestillt werden kann, dann musst du lernen, wie du mit diesem Verlangen umzugehen hast. Er sagt, alle Mühe des Menschen ist für seinen Mund und dennoch wird seine Begierde nicht gestillt. Alle Mühe bezieht sich hier auf die Arbeit des Menschen. Also alles, was der Mensch tut, seine Mühe, seine Arbeit, seine Anstrengungen. Das heißt, der Mensch arbeitet letztendlich nur dafür, seinem Mund Essen zuzuführen. Alle Mühe des Menschen ist für seinen Mund. Kurz gesagt, der Mensch arbeitet, um zu leben, und er lebt, um zu arbeiten. Das ist die Aussage von Salomo. Und hierbei sehen wir eine direkte Verbindung zu der Anordnung Gottes und zu dem Fluch des Sündenfalls. Denn nachdem Adam und Eva von der verbotenen Frucht, von dem Baum, der mitten des Gartens stand, gegessen haben, sprach Gott folgenden Fluch über den Menschen aus. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde. Denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. 1. Mose 3, Vers 19. Also eine Folge des Sündenfalls besteht darin, dass die Arbeit für den Menschen mühselig wird, dass sie anstrengend sein wird, dass er im Schweiße seines Angesichts arbeitet und dass der Gewinn seiner Arbeit lediglich darin besteht, zu essen. Um wieder gestärkt zu werden, um wieder aufs Feld zu gehen, um wieder voller Anstrengung zu arbeiten im Schweiße seines Angesichts, um dann wieder nach Hause zu gehen, zu essen und am nächsten Tag wieder aufs Feld zu gehen, um im Schweiße seines Angesichts zu arbeiten. Das ist ein Fluch Gottes gewesen für den Menschen. Und das, was für den Menschen eigentlich ein Fluch sein sollte, nämlich hart zu arbeiten, um dann zu essen, versuchen die Menschen nun zu einem Segen umzuwandeln. Sie denken, je mehr und je härter ich arbeite, umso mehr kann ich mir aneignen und umso mehr kann ich genießen. Doch weil der Mensch den Fluch Gottes niemals zu einem Segen umwandeln kann, bleibt seine Begierde ungestillt. Und deshalb sagt Salomo, und dennoch wird seine Begierde nicht gestillt. Also die Seele, das Innere des Menschen, das Verlangen, die Begierde, sie wird nicht gestillt. Und das Wort gestillt kann auch mit füllen, erfüllen oder voll sein übersetzt werden. Das heißt, egal mit welchen Dingen, Und egal mit wie vielen Dingen du versuchst, die Begierden deiner Seele zu füllen, es wird niemals voll werden. Es wird niemals voll werden. Es ist wie ein Fluch, dass da unten ein Loch ist und mit allem, was du dich füllst, es fliegt da durch und du bleibst einfach leer. Du wirst niemals sagen können so, jetzt ist meine Seele aber satt. Du wirst sagen können, wow, jetzt ist mein Bauch aber satt nach diesem guten Essen. Aber du wirst niemals sagen können, jetzt ist meine Seele satt. Jetzt habe ich genug, das war ausreichend, jetzt bin ich voll. Nein, deine Seele, deine Begierde wird niemals diesen Stand erreichen. Sie wird immer ausrufen, gib her, gib her. Sprüche 30, Vers 15. Du kannst viel arbeiten, um immer wieder gut essen zu gehen und die Begierden deines Magens zu füllen, doch deine Seele bleibt leer. Du kannst viel arbeiten, um immer wieder gut Urlaub zu machen, um die Begierden deiner Träume zu stillen, doch deine Seele bleibt leer. Du kannst viel arbeiten, um dir ein gutes Auto, ein Haus oder sonstige Dinge zu leisten, um die Begierden deiner Augen zu füllen, aber deine Seele bleibt leer. Seit dem Sündenfall lastet dieser Fluch auf dem Menschen. Seine Seele wird niemals gestillt werden. Du musst zwar viel arbeiten, es ist ein Gebot Gottes im Schweiße deines Angesichts, aber diese Arbeit dient nur dazu, dass du Brot verdienen kannst, um zu leben. Dabei wird dein Körper zwar genährt, aber nicht deine Seele. Und der Mensch denkt sich, dass seine Seele gesättigt werden kann dazu, aber das ist ein Irrglaube. Also eine Begierde ist ein unstillbares Verlangen nach den vergänglichen Dingen dieses Lebens, die durch und seit dem Sündenfall im Menschen ist. Das ist eine Begierde. Die Bibel spricht an manchen Stellen auch positiv über bestimmte Begierden, aber das ist nicht der Fokus heute. Ich denke, Salomo will uns die negative Seite unserer Begierden aufzeigen. Und Paulus schreibt an Titus über die Begierden, die ihn vor seiner Bekehrung umhergetrieben haben und sagt, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Titus 3, Vers 3. Also der Mensch ohne Gott geht auf dieser Erde umher, er irrt umher, er ist planlos, orientierungslos, er weiß nicht wohin, weil er keinen Hirten hat. Auf der Suche, dass die Begierden seiner Seele gestillt werden. Was für eine Hölle auf Erden. Planlos umherzuirren, um alles Mögliche zu versuchen, um diese Begierden zu stillen. Und sie werden niemals gestillt werden. Partys, Drogen, Sex, Karriere, Anerkennung, Ruhm, Reichtum. Und du kannst die Liste noch weiterführen. All das sind Begierden, die niemals deine Seele stillen werden. Und diese Begierden treiben übrigens alle Menschen herum. Das ist, was Salomo im nächsten Vers sagt. In Vers 8, denn was hat der Weise vor dem Toren voraus, was der Arme, der vor den Lebenden zu wandeln versteht? Also Salomo zeigt in diesem Vers auf, dass es alle Menschen, egal ob weise oder töricht, ob arm oder reich, diese Begierden umhertreiben. Nun, obwohl Salomo in diesem Buch schon mehrfach, wie wir gesehen haben, positiv von der Weisheit geredet hat und uns aufgezeigt hat, dass es durchaus einen Vorzug, einen Vorteil für denjenigen gibt, der weise ist, als für denjenigen, der töricht ist, zeigt er in diesem Vers auf, dass was die Begierde betrifft, alle Menschen das Gleiche betrifft. Alle Menschen, ob weise oder töricht, werden getrieben von ihren Begierden. Auch das Verlangen eines Armen, der versteht, vor den Lebenden zu wandeln, wie es hier heißt, also der versteht, weise zu sein, klug zu leben, auch er und seine Begierde wird dadurch nicht gestillt werden. Selbst wenn er arm ist, aber klug ist in seinem Verstand und ein gutes Leben führen kann auf einmal, das stillt nicht das Innere seiner Begierden. Du kannst noch so klug und noch so reich sein. Die Begierden des Menschen liegen tief, tief, tief in der Seele des Menschen. Und wieso? Weil der Mensch ist von Gott geschaffen und er wurde eine lebendige Seele, nachdem Gott in den Menschen hinein gehaucht hat. Und diese Begierde im Menschen kann nur noch der stillen, der die Seele geschaffen hat, nämlich Gott selbst. Seit dem Sündenfall ist dieses Loch im Menschen. Das ist die Folge des Sündenfalls. Und so schreibt Paulus in Epheser 2, Vers 3, über diejenigen, die in Sünde leben und denen auch, unter denen auch wir einst alle unser Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Kinder des Zorns bedeutet, ungläubig zu sein, Gott ungehorsam zu sein und unter dem Zorn Gottes zu liegen. Als wir in diesem Stand waren, da lebten wir in den Begierden unseres Fleisches. Das heißt, wir taten das, was unser Fleisch begehrte, sündige, schlechte Begierden. Und sie konnten niemals gestillt werden. Wenn du versuchst, lieber Freund, Tag für Tag deine Begierden zu stillen, die Begierden deines Fleisches, dann gehst du Tag für Tag enttäuscht ins Bett. Und ich weiß, wovon ich rede. Du musst lernen, nicht für deine fleischlichen Begierden zu leben, sondern sie zu kontrollieren. Und das ist, worauf Salomo im nächsten Vers eingehen will. In Vers 9. Besser das Anschauen der Augen als das Umherschweifen der Begierde. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Das Anschauen der Augen bezieht sich hier darauf, auf einen realen Besitz zu sehen. Und somit sagt Salomo hier, es ist besser, sich mit dem zufrieden zu geben, was deine Augen sehen, das heißt, was du besitzt, als dich mit dem abzugeben, was du nicht besitzt und nicht besitzen kannst. Es ist besser, zufrieden zu sein mit dem Besitz, den du hast, als das Umherschweifen deiner Begierden, das Verlangen nach Dingen, die du gar nicht hast und gar nicht besitzen kannst. Benedikt Peter schreibt hierzu, das ruhelose Begehren von Dingen, die man nicht besitzt und nicht zu tun vermag, ist eine furchtbare Plage des Gemüts, eine die Seele ewig narrendes Geschäft. Man bleibt immer unzufrieden. Und dann erklärt er weiter, dass die Höllenpein zu einem guten Teil in beständigem Begehren und nie im Erlangen besteht. Das wird ein Teil der Höllenqualen sein, dass deine Seele für immer und ewig rastlos bleiben wird und das Begehren deines Herzens niemals gestillt wird, wo ihr Wurm nicht stirbt und wo das Feuer nicht erlischt. Das wird das Teil der Gottlosen in der Hölle sein. Und das ist ein Teil dessen, was wir auch jetzt schon auf dieser Erde erleben, weil wir ohne Gott leben. Es ist also gut, deine Begierden zu kontrollieren, sie einzudämmen. Es ist gut, einfach zufrieden zu sein mit dem, was du hast. Und nicht nach mehr zu begehren. Das sollte vor allem die Einstellung von uns Christen sein. Ich spreche jetzt hier auch im Speziellen zu uns Christen. Wenn du ein Gottloser bist, dann gibt es für dich einen einzigen Weg, um deine Begierden zu stillen, und zwar zu Christus zu laufen, bei ihm um Vergebung zu bitten, umzukehren von deinem sündigen Weg, Buße zu tun und an Christus zu glauben, und er wird deine Seele stillen. Und wenn du dies getan hast und wenn du ein Christ bist, dann solltest du nun lernen, nicht mehr nach diesen Begierden deines Fleisches zu leben, sondern nach dem, was Gott von dir fordert. Paulus schreibt an die Christen in Rom, die durch die Wiedergeburt mit Christus vereint worden sind, und sagt zu ihnen, also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seine Begierden zu gehorchen. Römer 6, Vers 12. Du bist mit Christus lebendig gemacht worden. Du bist deinem alten Menschen gestorben und jetzt lebt nicht mehr für diese alten Begierden deines Fleisches, sondern lebe nun für Christus nach seinem Willen und nicht nach deinem Willen. Doch wenn wir ehrlich sind, dann erleben wir oft, dass wir noch nach den Begierden unseres Fleisches leben, oder? Jeder von uns, ohne Ausnahme. Auch ich, der ich vor euch stehe. Wir erleben, dass wir oft etwas tun, was wir nicht tun wollen, und das, was wir nicht tun wollen, tun wir. Und deswegen ist es gut und wichtig zu lernen, wie gehen wir mit unseren Begierden um, wie können wir sie kontrollieren. Begierden nach Gesundheit ist eine Begierde. Nach Ruhe, nach finanzieller Sicherheit, nach Ruhm oder Anerkennung, nach Freude, nach Ordnung. Ordnung kann auch eine Begierde sein. Sexuelle Lüste. Die Liste kann weitergeführt werden. Es gibt so viele Begierden in uns, die wir versuchen zu stillen und wo wir bereit sind, uns selbst und andere zu schaden, um diese Begierden zu haben. Wie können wir diese Begierden kontrollieren? Ich möchte dir hier 4 praktische Hilfen vorstellen. Ich habe sie von 8, glaube ich, gekürzt auf 4. Es gibt so viel zu sagen. 4 Hilfen, die du anwenden kannst, um deine Begierden zu stillen. Das erste ist, mache Gott zu deiner Begierde. Das ist das Allerwichtigste. Mache Gott zu deiner Begierde. Mit den irdischen Dingen kannst du nur deinen Bauch für eine kurze Zeit stillen. Du kannst vielleicht deine Augen für eine kurze Zeit stillen, aber nicht deine Seele. Die Begierde deiner Seele kann nur der lebendige Gott stillen, der deine Seele geschaffen hat. Und deswegen sagt David auch zu Gott, es dürstet nach dir, meine Seele. Psalm 63, Vers 2. David hat verstanden, alles, was in mir etwas begehrt, alles, was in mir dürstet, es dürstet nach Gott, weil er Gott alleine diese Begierde stillen kann. Dein Schöpfer, dein Erhalter und dein Erlöser will in Jesus Christus alles erfüllen, was du begehrst. Und er alleine kann das Maß überfließen lassen. Er kann es überfließen lassen. Dass du nach nichts anderem mehr auf dieser Erde begehrst, so wie es Asaf sagt im Psalm 73. Wenn ich dich habe, so begehre ich nach nichts anderes, nicht nach Himmel und Erde. Geschwister, das ist der Grund, wieso wir oft leer sind. Das ist der Grund, wieso wir oft unzufrieden sind. Weil wir uns nicht mit Gott füllen, weil wir unsere Begierden nicht mit Gott stillen. Flieh zu ihm und lass dich von ihm füllen. Zweitens, zieh Christus an. Hierzu ermutigt uns Paulus, wenn er sagt, zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden. Römer 13, Vers 14. Paulus sagt hier, pass auf, euer Fleisch hat bestimmte Begierden. Und ihr steht in der Verantwortung, entweder Vorsorge zu treffen, dass diese Begierden gestillt werden, oder keine Vorsorgen zu treffen. Wie trifft man keine Vorsorge für das Fleisch, um seine Begierden zu stillen? Indem du Christus anziehst. Was heißt es, Christus anzuziehen? Seine Eigenschaften, seine Wesenszüge, seine Charaktereigenschaften immer mehr dir anzueignen. Das heißt, ihn zu suchen, ihn zu studieren, ihn zu erkennen und im Gebet zu flehen, Herr, mach mich genau so, wie du bist. Ich habe erkannt, dass dein Wille einzig und allein darin bestand, den Willen deines Vaters zu tun. Hilf auch mir, dass meine Begierde einzig und allein darin besteht, den Willen meines Vaters zu tun. Ich habe gesehen, dass es dein größtes Verlangen war, dein Volk zu dienen und dein Volk zu erlösen. Hilf auch, dass mein Verlangen einzig und allein darin besteht, dir und deinem Volk zu dienen. Zieh den Herrn Jesus Christus an und je mehr du ihn anziehst, je mehr er in dir Gestalt gewinnt, umso mehr wirst du keine Vorsorge für das Fleisch treffen, sondern du wirst das Fleisch töten und die Begierden deines Fleisches töten. Und das ist der dritte Hinweis, die dritte Hilfe. Kreuzige das Fleisch und deine Begierden. Erneut sagt Paulus, die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaft und den Begierden. Galater 5, Vers 24. Habt ihr gehört? Paulus fordert uns hier nicht auf, obwohl ich euch dazu auffordere, aber Paulus fordert uns in diesem Vers nicht dazu auf, unsere Begierden zu kreuzigen. Er sagt, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann haben wir in dem Glauben an ihn und durch die Wiedergeburt des Heiligen Geistes bereits die Leidenschaften und Begierden unseres Fleisches gekreuzigt. Was heißt es, gekreuzigt zu sein? Tot zu sein. Es bedeutet, zu töten. Das heißt, unsere Leidenschaften, unsere Begierden, die uns damals herumgetrieben haben, sie wurden bereits getötet. Aber weil sie immer noch hervorkommen, stehen wir in der Verantwortung, in diesem Stand des Tötens zu leben. Das heißt, immer wieder die Begierden, und jeder von euch weiß, was seine Begierde ist. Und wenn du es nicht weißt, dann geh heute nach Hause nach dem Gottesdienst und flehe zu dem Herrn, dass er dir aufzeigt, wo deine Begierden sind. Diese Begierden, die dich treiben, zu töten. Und hier gäbe es so viele Dinge. Wie tötest du nun diese Begierden? Zum einen bedeutet es ganz praktisch, zu fliehen. Zu fliehen. Paulus sagt zu Timotheus, einem jungen Mitarbeiter, der wahrscheinlich in dem Alter war wie ich jetzt, die jugendlichen Begierden fliehe. Strebe aber nach der Gottseligkeit, nach der Gerechtigkeit, Glauben, Frieden, Liebe mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. 2. Timotheus 2, Vers 22. Paulus sagt hier zu Timotheus, und wahrscheinlich spielt er auf sexuelle Begierden an, aber auf jegliche Begierden von Jugendlichen, spiel nicht damit. Lauf. Lauf um dein Leben. Hast du bestimmte Begierden? Vor der Glotze zu sitzen, viel Zeit mit Serien zu verbringen oder Computer zu spielen, sexuelle Begierden, andere Begierden. Lauf! Spiel nicht damit. Flieh! Das ist der erste Schritt, zu töten. Dein Handy in die Ecke zu schmeißen, raus in den Wald zu laufen und zu beten. Flieh diesen Dingen, sonst werden sie dich töten. Töte du deine Begierden oder deine Begierden werden dich töten. Aber eine zweite Sache, wie wir unsere Begierden töten können und darauf muss der größte Fokus von uns liegen, ist die Gnade unseres Gottes. Das ist, was Paulus zu Titus sagt. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, wozu? Heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht, gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Titus 2, 11 bis 12. Was sagt Paulus hier? Die Gnade Gottes ist erschienen. Was ist erschienen? Jesus Christus. Die Gnade Gottes in der Person von Jesus Christus ist erschienen. Wozu? Um stellvertretend für sein Volk zu sterben. Und diese Gnade ist heilbringend für alle Menschen. Das heißt, wenn du ihn im Glauben angenommen hast, dann hat er dich nicht nur versöhnt mit Gott, er hat dir nicht nur deine Sünden vergeben. Diese Gnade wirkt nun heilbringend in dir, dass du diese weltlichen Begierden verleugnest, das heißt ablegst und nicht mehr für sie lebst. Mit anderen Worten, beschäftige dich mehr mit der Gnade Gottes und diese Gnade wird dich transformieren, ohne dass du groß was machst. Die christliche Religion ist keine Religion der Werke. Es ist die Religion der Gnade. Gnade hat uns errettet, Gnade heiligt uns und Gnade bringt uns in den Himmel. Wenn es an mir liegen würde, mich zu retten, würde ich verloren gehen. Wenn es an mir liegen würde, mich zu heiligen, würde ich immer so bleiben, wie ich bin. Und wenn es an mir liegen würde, in den Himmel zu kommen, würde ich für immer verloren sein. Es ist Gnade. Beschäftige dich. Und wenn du die Gnade siehst und Gott dir wirklich einen Blick in die Tiefen seiner Gnade gewährt, dann wirst du deine Begierden hassen. Und dieser Hass wird sich wiederum darin zeigen, sie zu verleugnen. Seht ihr, die Gnade Gottes, die tötet unsere Begierden. Also kreuzige das Fleisch und seine Begierden jeden Tag aufs Neue. Und ein vierter hilfreicher Hinweis, wie wir die Begierden kontrollieren können in unserem Leben. Mach dir die Konsequenzen deiner Begierden bewusst. Jakobus erklärt uns, woher unsere Begierden kommen und wohin sie führen. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jakobus Kapitel 1, die Verse 14 bis 15. Wieso sündigst du? Weil deine Begierden dich fortziehen. Wie kannst du dagegen ankämpfen, indem du deine Begierden kontrollierst? Was ist die Folge, wenn du deinen Begierden Raum gibst und sündigst? Die Sünde gebiert den Tod. Und wir haben nicht die Zeit, darauf einzugehen, was genau Jakobus damit meint. Aber eins, was er damit sicherlich meint, ist, dass wir geistlich abstumpfen, dass wir den Geist dämpfen. Dass wir geistlich lau werden, dass wir keine Kraft haben, für den Herrn zu leben. Das heißt, wenn du für deine Begierden lebst, dann wird es dir geistlich nicht gut gehen. Die Konsequenzen deiner Begierden sind katastrophal. Das heißt, mach Gott zu deiner Begierde. Kreuzige deine Begierden. Fliehe. Beschäftige dich mit der Gnade Gottes. Und mach dich mit den Konsequenzen vertraut, welche deine Begierden mit sich bringen. Und ich denke, wenn wir vermehrt uns mit diesen Dingen beschäftigen, es ist keine Garantie, es bleibt ein ewiger Kampf, auch für Paulus, aber wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, dann schneiden wir den Flüssen immer mehr die Kraft ab und wir schaffen es, immer mehr unsere Begierden zu kontrollieren, sodass die Begierden uns nicht mehr kontrollieren. Nun konnten wir in diesem ersten Punkt lernen und studieren, lerne deine Begierden zu kontrollieren. Lerne deine Begierden zu kontrollieren. Als nächstes wollen wir auf den zweiten großen Punkt dieses Textes eingehen, lerne Gottes Wege zu akzeptieren. Lerne Gottes Wege zu akzeptieren. Dies wird uns in den Versen 10 bis 12 beschrieben. Und dieser Abschnitt, die Verse 10 bis 12, er bildet die Mitte des Buches Prediger. Also er dient in gewisser Weise als ein Scharnier und er verbindet die erste Hälfte des Buches Prediger mit der zweiten Hälfte des Buches. Und der Kommentator Tramper Longman, er gibt uns hier einen hilfreichen Hinweis, wie wir diese erste Hälfte mit der zweiten Hälfte dieses Buches verbinden und zu verstehen haben. Er schreibt: Zwar gibt es Überschneidungen zwischen den beiden Hälften des Buches, doch Salomo lässt an dieser Stelle seine ausdrückliche Sinnsuche hinter sich und richtet den Fokus in der zweiten Hälfte stärker auf Ratschläge und Reflexionen über die Zukunft. Das ist wichtig zu verstehen. Also wir haben uns mit dieser ersten Hälfte beschäftigt und ich denke, dass wir alle verstanden haben, worauf Salomo hinaus wollte. Er wollte uns aufzeigen, dass er versucht hat, im Leben nach Sinn zu suchen. Und er hat uns aufgezeigt, worin er alles Sinn gesucht hat. In der Weisheit, im Reichtum, in der Architektur, in Frauen und in sonstigen Dingen dieses Lebens, im Wein und im Genuss. Und er hat uns aufgezeigt, dass er versucht hat, alle Dinge auszuprobieren und er ist einfach gescheitert. Die Begierden seiner Seele, sie wurden nicht gestillt. Das war die erste Hälfte des Buches. Und wie der Kommentator gesagt hat, wir werden Überschneidungen sehen, auch in der zweiten Hälfte des Buches. Aber jetzt beginnt in gewisser Weise ein neuer Hauptgedanke, wo uns Salomo viel mehr weise Ratschläge mitgeben will und auch Dinge über die Zukunft sagen will. Und der erste wichtigste Ratschlag, den Salomo uns hier zu geben hat, ist, dass wir lernen, die Wege Gottes zu akzeptieren. Er beginnt in Vers 10 mit den Worten: Was entsteht? Schon längst war sein Name genannt. Und es ist bekannt, was ein Mensch sein wird. Und er kann nicht mit dem rechten, der stärker ist als er. Salomo spricht hier davon, dass alles, was kommt, was sein wird, längst mit Namen genannt ist. Was meint er damit? Nun, ich denke, diese Aussage führt uns direkt wieder zu Genesis, zum Schöpfungsbericht, zu 1. Mose zurück. Und dort sehen wir, wie Gott diese Welt erschafft. Und wir sehen, wie Gott seine Schöpfung benennt, dass er seiner Schöpfung Namen gibt. Sonne, Mond, Sterne, die Tiere und so weiter und so fort, die Pflanzen. Aber wir sehen auch, dass Gott dem Menschen den Auftrag gegeben hat, den Tieren Namen zu geben. In 1. Mose 2, 19 bis 20 sehen wir dies. Und der Mensch betrachtete jedes einzelne Tier, als Gott diese Tiere zu ihm brachte. Der Mensch studierte das Tier. Der Mensch erwarb sich Wissen über das Tier. Und dann benannte der Mensch das Tier gemäß der Natur dieses Tieres. Mit anderen Worten, etwas zu benennen, beinhaltet hier, jemandem einen Namen zu geben aufgrund von Wissen. Aufgrund von einer bestimmten Erkenntnis, die man über etwas hat. Etwas zu benennen bedeutet, Kontrolle und Wissen über eine Sache zu haben. Ich denke, das ist der Gedanke von Salomo hier. Wenn Salomo hier also sagt, was entsteht schon längst, war sein Name genannt, dann meint er damit, alle Dinge in diesem Leben sind bereits festgelegt und bestimmt. Von wem? Von dem, der alle Dinge geschaffen hat und der alle Dinge festgelegt hat und bestimmt hat. Und das ist Gott. John Gill, ein englischer Kommentator, er hat in der New Park Street in London gepredigt vor Spurgeon. Also er ist schon etwas länger verstorben. Und er kommentiert diese Stelle folgendermaßen: Darüber hinaus lässt sich dies auf alles beziehen, was den Menschen betrifft. Alles, was gewesen ist, was ist und was sein wird, ist von Gott bereits benannt, bestimmt und festgelegt worden. Dazu gehören alle zeitlichen Angelegenheiten des menschlichen Lebens, Geburt und Wohnort, Berufung und Stellung im Leben, ebenso wie die Umstände von Armut oder Reichtum. Diese können die Menschen trotz all ihrer sehnsüchtigen Wünsche und quälenden Sorgen nicht verändern oder anders gestalten, als sie sind. Gerade diese Einsicht soll dazu dienen, die rastlosen und unersättlichen Begierden der Menschen nach weltlichen Dingen zu zügeln. Also alles, was sein wird, ist von Gott bereits festgelegt. Und wenn alles, was sein wird, bereits von Gott festgelegt ist, dann kann der Mensch nichts dagegen tun. Ich denke, Salomo will uns hier zeigen, dass der Mensch nur ein Geschöpf ist, dass der Mensch begrenzt ist und dass der Mensch nichts gegen den anhaben kann, der stärker ist als er. Salomo sagt hier weiter, und es ist bekannt, was ein Mensch sein wird, und er kann nicht mit dem rechten, der stärker ist als er. Es ist bekannt, was ein Mensch sein wird. Das heißt, das Leben, das Schicksal und das Ende eines Menschen, sie sind bereits bekannt. Sie sind bereits von Gott festgelegt und kein Mensch kann sich dagegen wehren. Er kann nicht mit dem rechten, der stärker ist als er. Gott ist es, der stärker ist als der Mensch. Deshalb kann der Mensch nichts gegen Gottes Ratschluss ausführen. Und weil Gott das Ende eines Menschen bereits kennt, hat er auch das Ende eines Menschen vorherbestimmt. Aus diesem Grund kann kein Mensch sich gegen diese Bestimmung Gottes auflehnen. Hier sehen wir die Begrenztheit des Menschen. Dieser Vers macht uns deutlich, wir als Menschen sind nur einen Augenblick, doch Gott ist ewig. Wir gleichen einem Hauch, doch Gott bleibt für immer. Wir sind begrenzt, Gott aber ist unermesslich. Hier sehen wir diesen unendlichen Unterschied zwischen Gott und den Menschen. Gott hat allen Dingen einen Namen gegeben. Er hat alle Dinge vorherbestimmt. Du kannst mit Gott diskutieren. Du kannst mit ihm rechten. Du kannst mit ihm reden. Du kannst unzufrieden sein. Du kannst deine Stimme erheben. Das machen die Wissenschaftler auch alle. Alle Atheisten machen es. Sie können ihre Stimme erheben. Doch was sagt Salomo? Es gibt viele Worte, die die Eitelkeit mehren. Welchen Nutzen hat der Mensch davon? Was hat der Mensch davon? Was haben die Wissenschaftler davon, dass sie seit 150 oder 200 Jahren oder länger zu versuchen, aufzuzeigen, dass der Mensch vom Affen abstammt und dass dieses Universum nur durch einen Urknall entstanden ist? Ihre Rede, ihre Worte mehren nur die Eitelkeit und die Dummheit. Was wollen sie gegen einen Schöpfer, gegen einen, der mächtiger ist als sie, tun? Ihre ganzen Bücher und ihre Worte, sie sind Eitelkeit, sie sind nur ein Haschen nach Wind, sie sind wie nichts vor einem Schöpfer, vor Gott. Viele Menschen versuchen sich bei Gott oder auch bei Menschen mit Worten zu beschweren und seine Wege zu kritisieren. Vielleicht du auch? Du auch? Mein lieber Freund, lass dich von Salomo ermahnen. Deine Worte sind einfach nur Eitelkeit. Was willst du mit deinen Worten tun? Er hat alle Dinge geschaffen. Er lenkt alle Dinge und er hat alle Dinge bestimmt. Als ob du mit deinen Worten etwas gegen seinen Vorsatz auswirken kannst. Die einzigen Worte, die über deine Lippen kommen sollten, sind: Sei mir Sünder gnädig. Das ist das Einzige, was über deine und meine Lippen kommen sollte, anstatt gegen unseren Schöpfer zu richten. Sein Ratschluss steht fest und er bleibt und er wird ausgeführt werden. Ich habe es in meiner Predigt über die Souveränität Gottes schon erwähnt. Ich möchte diesen Vers nochmal vorlesen aus Daniel Kapitel 4, Vers 32, wo es heißt: Denn alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet, und nach seinem Willen tut er mit dem Herr des Himmels und mit den Bewohnern der Erde, und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte: Was tust du? Niemand. Niemand, der sagen kann: Was tust du? Niemand kann ihn wehren. Niemand. Wir sind machtlos. Akzeptieren wir diese Wahrheit. Sehen wir, Salomo will uns aufzeigen: Lerne Gottes Wege zu akzeptieren, auch wenn sie dir nicht passen. Auch wenn du sie nicht verstehst. Du kannst sie nicht verändern, du kannst sie nicht umbiegen. Lerne sie zu akzeptieren. Und schließlich beendet Salomo diesen Gedankengang in Vers 12 mit zwei Fragen. Die erste Frage lautet: Denn wer weiß, was dem Menschen gut ist im Leben, die Zahl der Tage seines eitlen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt? Also wer weiß, was für den Menschen gut ist? Wer weiß, ob es besser ist, reich zu sein, als arm zu sein? Vielleicht ist es doch besser, sogar arm zu sein, als reich zu sein. Wer weiß, was für den Menschen gut ist? Vielleicht ist es besser, töricht zu sein, als klug zu sein. Oder vielleicht ist es doch besser, weise zu sein, als töricht zu sein. Wer weiß, was für den Menschen gut ist? Denn egal, in welchem Stand der Mensch sich befindet, letzten Endes endet alles gleich, und zwar im Tod und in der Sinnlosigkeit. Dem, weil der Mensch nicht weiß, was gut ist für sein Leben, soll er sich mit dem Stand zufrieden geben, den Gott dir gegeben hat. Wenn er dir Armut gegeben hat, dann sei zufrieden mit der Armut. Wenn er dich reich gemacht hat, dann sei zufrieden mit dem Reichtum. Wenn er dich nicht mit so einem Intellekt gesegnet hat wie andere, dann sei zufrieden mit der Begrenztheit, die du hast. Und wenn Gott dich mit einem Intellekt gesegnet hat, dann sei dankbar für das, womit Gott dich gesegnet hat. Denn Reiche und Arme begegnen sich, der Herr hat sie alle gemacht. Sprüche 22, Vers 2: Und der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und er erhöht auch. 1. Samuel 2, Vers 7. Gott macht alles. Was sein wird, wurde mit Namen genannt von Gott. Gott macht alles. Er macht alles. Er ist es, der den Stand im Leben wirkt und du kannst nichts an diesem Stand ändern. Und wenn du plötzlich reich geworden bist, dann kannst du nicht sagen, oh, das war ich, sondern dann hat Gott es geschenkt, dass du plötzlich reich geworden bist. Und wenn er dein Reichtum genommen hat und dich arm gemacht hat, dann ist es so, dass er dich arm gemacht hat. Er macht alles, sehen wir, Gott ist in Kontrolle, er ist souverän, er wirkt alles im Detail in jedem Leben eines Menschen. Und dies sollte uns lehren, ihn und seine Wege zu akzeptieren. Die zweite Frage lautet hier in Vers 12, denn wer kann dem Menschen kundtun, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Viele Menschen versuchen so zu leben, um Vorkehrungen dann für die Zukunft zu treffen, auch vielleicht für das Nachleben, für die Generation danach zu sorgen oder vielleicht die Welt zu verändern. Aber wer kann dir sagen, was nach dir passieren wird? Es kann alles zerstört werden. Kümmere dich nicht so sehr um die Zukunft, um das, was sein wird, sondern kümmere dich darum, die Wege Gottes zu akzeptieren. Sehen wir, wenn wir diese Wahrheit einmal verstanden haben, dass Gott alle Dinge wirkt, souverän, wie er will, und dass wir nichts dagegen tun können, dann werden wir viel ruhiger sein in unserem Leben. Wir werden uns nicht mehr abplagen für die Zukunft, was nach uns sein wird. Wir werden uns nicht mehr beschweren über den Stand, den Gott uns gegeben hat. Wir werden akzeptieren, dass Gott souverän ist und dass seine Wege gut sind. Aber wenn wir ehrlich sind, genauso wie auch im ersten Punkt, fällt es uns oft schwer, oder? Wir versuchen krampfhaft die Kontrolle zu behalten über unser Leben. Wir versuchen krampfhaft unser Leben genau so zu gestalten, wie wir es uns vorstellen. Und eben genau diese Haltung, krampfhaft zu kontrollieren, krampfhaft zu gestalten, krampfhaft zu gehen, ist wie ein Mühlstein für dich und mich an unserem Hals. Weil wenn Gottes Wege anders sind wie deine Wege, dann wirst du unzufrieden sein und du wirst sie nicht akzeptieren können. Und deswegen müssen wir lernen, die Wege Gottes zu akzeptieren. Und so möchte ich auch diesen Punkt abschließen, indem ich dir 4 Hilfen gebe, wie du dies tun kannst. Wie können wir lernen, die Wege Gottes zu akzeptieren für unser Leben? Erstens, sei nicht unzufrieden über Gottes Wege. Ich glaube, das ist das Erste, was wir lernen müssen. Gott in seiner Allmacht und mit seinem ausgestreckten Arm und in seiner Größe und Herrlichkeit führte das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Er führte sie hinaus über das Rote Meer oder beziehungsweise durch das Rote Meer in die Wüste. Und es dauerte nicht lange, bis dieses zahlreiche Volk, das die mächtige Hand Gottes gesehen hat in den 10 Plagen und nachts in einer Feuersäule und tags mit einer Wolkensäule, was machten sie wenige Tage, nachdem sie in der Wüste waren? Sie murrten.
Wir haben nichts mehr zu trinken. Immer dieses Manna, gib uns Fleisch.
Sie haben sich über die Wege Gottes beschwert. Gott rettete sie, Gott erlöste sie mit einer mächtigen Hand und was blieb bei ihnen übrig? Unzufriedenheit. Wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Gott strafte sein Volk für ihre Unzufriedenheit. Er strafte sie deswegen, weil sie seine Wege nicht akzeptiert haben. Geschwister, deswegen sagt Paulus auch zu den Philippern, tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen. Diese Unzufriedenheit, die wird unser Leben zerstören, die wird das Leben anderer zerstören und die bringt Gottes Zorn über uns. Als sie murrten, da sagte Mose zu ihnen, denn was sind wir? Nicht gegen uns ist euer Murren, sondern gegen den Herrn. 2. Mose 16, Vers 8. Wenn wir unzufrieden sind, sind wir nicht in erster Linie gegen Menschen unzufrieden, sondern gegen Gott. Wenn wir murren über die Regierung, die eingesetzt worden ist, dann murren wir gegen Gott. Wenn wir murren über die Eltern, die Gott uns gegeben hat, dann murren wir gegen Gott. Wenn wir murren über die Pastoren, die Gott uns gegeben hat, dann murren wir gegen Gott. Wenn wir murren über das Essen, das auf unserem Tisch steht, dann murren wir gegen Gott. akzeptiere die Wege Gottes. Zweitens, plane deine Schritte nicht ohne Gott. Denke nicht, dass du der souveräne Herrscher in deinem Leben bist und plane dein Leben nicht ohne Gott mit einzubeziehen. Genau diesen Fehler haben die Leser von Jakobus begangen. Sie planten ein Jahr im Voraus, wohin sie fahren wollen, mit wem sie Handel treiben wollen, wie sie Geld verdienen wollen. Das war ihr Denken. Und was sagt Jakobus zu ihnen? Er sagt zu ihnen zum einen, hey, denkt doch mal drüber nach, ihr seid wie ein Hauch, ihr könnt morgen sterben, wieso plant ihr ein Jahr im Voraus? Und darüber hinaus sagt er dann zu ihnen, statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, so werden wir auch dieses oder jenes tun. Jakobus 4, Vers 15. Plan nicht ein Jahr im Voraus ohne Gott, sondern bezieh Gott in deine Pläne mit hinein. Ich komme am Mittwoch zur Bibelstunde, wenn Gott will und ich lebe. Ich fahre im Sommer in den Urlaub, so Gott will und ich lebe. Ich versuche dies und jenes Geschäft abzuwickeln, sofern Gott mir Gelingen schenkt. Was für ein Hochmut ist es in unserem Herzen, wenn wir sagen würden, ich mache dies und ich mache jenes und es wird sicherlich gelingen. Plane deine Dinge nicht ohne Gott mit einzubeziehen. Ein dritter Punkt, und diesen Punkt muss ich lernen, ganz besonders. Sei bereit für Planänderungen. Ich bin sehr strukturiert und versuche zu planen. Wenn was dazwischen kommt, dann... Ja, meine Frau weiß, was dann passiert. Mache keine Pläne, ohne Planänderungen mit einzubeziehen, beziehungsweise bereit zu sein, dass diese Pläne auch über den Haufen geworfen werden. Sei bereit, dass Gott deine Pläne nimmt, dass er sie verändert, dass er sie verbessert, dass er sie optimiert oder vielleicht sogar, dass er sie ganz auflöst. Denn das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Sprüche 16, Vers 9. Sei nicht enttäuscht, sei auch nicht verärgert, wenn du diese Arbeitsstelle, auf die du dich beworben hast und die du gerne hättest, nicht bekommst. Das war nicht Gottes Wille. Sei nicht enttäuscht, wenn du eine Absage von einem jungen Mann oder von einer jungen Frau bekommen hast, der du gerne zusammengekommen wärst. Es ist gut vielleicht, dass Gott das nicht zustande kommen lassen hat. Sei nicht enttäuscht, wenn deine Kinder nicht den Beruf wählen, den du für sie geplant hast. Vielleicht hat Gott einen anderen Plan für sie vorher gesehen. Sei bereit für Planänderungen in deinem Leben. Sei nicht enttäuscht, wenn du diese oder jene Wohnung nicht bekommen hast, die du so gerne hättest. Wir als Gemeinde mussten bereit sein für eine Planänderung in den letzten Wochen in Bezug auf Immobilien. Wenn du in deinem Leben Entscheidungen triffst und dabei Planänderung in Kauf nimmst, dann wirst du die Wege Gottes viel leichter annehmen können. Dann wirst du sicher sein, okay, es hätte nicht so sein sollen. Ich bin zufrieden, dass Gott den Weg geändert hat. Und viertens, letztens, erkenne Gott auf all deinen Wegen. Es ist eine enorme Befreiung und Entlastung, wenn du in allen Wegen und Schritten, die du gehst oder die du geführt wirst, Gottes Handeln, Gottes aktives Handeln siehst. Dazu werden wir in Sprüche 3, Vers 6 ermutigt, erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Also erkenne, dass jede Begegnung, jede Entscheidung, jede Planänderung und jedes Ereignis in deinem Leben kein Produkt des Zufalls ist, sondern aktiv, direkt von der Hand Gottes gelenkt und geführt wird. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, sagt Salomo, nicht auf manchen, nicht auf den geistlichen, auf allen Wegen. Diese Einstellung wird dir nicht nur helfen, die Wege Gottes zu akzeptieren, diese Einstellung wird dir auch helfen, die Größe, die Erhabenheit, die Weisheit und die Allmacht Gottes zu erkennen, wodurch du dazu angeleitet wirst, ihn anzubeten und ihn zu preisen für die Wege, die er dich führt. Wenn wir rückblickend schauen, dann können wir doch sagen, oh, wunderbar, Herr, dass du mich nicht mit diesem oder mit dieser Person zusammengeführt hast. Wunderbar, dass du das in die Brüche gehen lassen hast. Wunderbar, dass ich nicht dieses Haus gekauft habe. Wunderbar, dass ich nicht auf dieser Arbeit gewesen bin. Wunderbar sind deine Wege, Herr. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. Und er wird deine Schritte ebnen. Und so konnten wir heute aus diesem Abschnitt diese zwei zentralen Wahrheiten lernen, die es uns leicht machen oder leichter machen, auf dieser Erde zu leben. Lerne, deine Begierden zu kontrollieren. Arbeite und kämpfe daran, deine Begierden zu kennen und Schritte zu unternehmen, diese Begierden zu töten. Und es wird dir und den Menschen um dich herum leichter sein. Und arbeite daran, die Wege Gottes zu akzeptieren in deinem Leben. Und du wirst viel fröhlicher, viel leichter, viel entspannter durch dieses irdische Leben gehen, wo sowieso schon so viel auf unseren Schultern liegt. Möge Gott uns dabei segnen. Amen.